Der heutige Predigtext steht im Lukasevangelium, Kapitel 18, die Verse 18 bis 27. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Da aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes! Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten: Wer kann dann selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.
Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, damit ich das nicht gleich alles hier aufschreiben muss, weil ich ein bisschen gezeichnet habe und habe gedacht, Beziehungen, da passt die Farbe Rosa am besten, so die Farbe der Liebe vielleicht auch. Mal sehen, ob das jetzt klappt, wie ich mir das vorgestellt habe mit der kleinen Flipchart hier. Wie können Beziehungen gelingen? Das ist das Thema, das ist die Frage, die über dieser Predigt steht. Ich habe mal vor einer Zeit lang von einer Bewegung in Amerika gehört, die nennt sich Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit. Und der Begründer der Bewegung, ein gewisser Brad Blanton, der vertritt die Theorie: Am besten ist es, man sagt einfach gerade frei Schnauze heraus, was man denkt, was man empfindet, völlig ehrlich. Und auch völlig egal, ob man nach einer Meinung gefragt wurde oder nicht. Ungefiltert alles sagen, egal ob es undiplomatisch oder unhöflich ist. Und er vertritt die Theorie, dass dadurch ein wirklich glückliches und befreites Leben möglich ist. Und ein Journalist aus Deutschland hat sich jetzt gesagt: Ah, das möchte ich doch gerne mal ausprobieren. Eine Woche lang Radical Honesty, radikale Ehrlichkeit, eine Woche lang. Und er hat dem Typen, dem Brad Blanton, vorher eine E-Mail geschickt mit einer kleinen Frage: Hey du, kannst du mir mal erzählen, ein paar Tipps geben, wie das jetzt gut funktioniert? Worauf muss ich jetzt ganz besonders achten? Als Rückantwort kam eine E-Mail mit dem Text: Noch so ein oberflächlicher Journalist, der glaubt, man könnte das Ganze einfach mal so kurz eine Woche lang ausprobieren. Das war alles. Naja, dachte der Journalist, wenigstens war der Typ jetzt wirklich ehrlich. Also versucht das eine Woche lang. Beim ersten Mal kostet ihn das total Überwindung, aber dann steigt sein Adrenalinspiegel. Er ist im Reisezentrum der Deutschen Bahn und er wird nicht ordentlich bedient und er sagt: Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie müssen mich hier bedienen, Sie werden doch schließlich hierfür bezahlt. Oder eine Kollegin erscheint zur Arbeit mit nicht so ganz einer glücklichen Frisur und er sagt: Boah, du siehst aber schrecklich aus heute. Er fühlt sich voller Adrenalin, aber er merkt auch, dass sein Umfeld nicht so richtig glücklicher wird dadurch. Und er merkt auch, dass Beziehungen mit so einer radikalen Ehrlichkeit irgendwie auch nicht gelingen und das auch nicht so funktioniert. Wie denn dann? Das andere Extrem, neben immer alles ungefiltert, ehrlich so raushauen, ist ja alles in sich reinfressen, nie etwas ehrlich ansprechen und irgendwann explodieren. Puh. In Wirklichkeit passiert so ein Explodieren ja nicht aus heiterem Himmel, sondern in Wirklichkeit hat sich da über viele Tage, Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre was so angestaut und von einem Moment auf den anderen explodiert es dann. Und dann fallen Worte, die man am liebsten wieder zurücknehmen möchte, da werden Türen geschlagen, der Geduldsfaden reißt. Auch nicht so eine gute Idee, gar nichts zu sagen und gar nichts anzusprechen. Wie geht man also damit um? Und wie geht man eigentlich damit um, dass Beziehungen auch scheitern und Beziehungen manchmal zu Bruch gehen? Wie geht man zum Beispiel damit um, dass da zwei Freunde sind, die Sandkastenspielfreunde waren? Die haben schon auf dem Bolzplatz zusammen gekickt, viele, viele Jahre lang. Und dann werden die älter. Der eine macht den einen Job, der andere einen ganz anderen Job. Der eine heiratet die eine Frau, der andere eine ganz, ganz andere Frau. Und sie leben sich so ein bisschen auseinander. Und dann sehen die sich wieder, immer wieder mal an kleinen punktuellen Stellen. Und sie sind einem nicht mehr so geheuer. Und der eine wird misstrauisch und denkt, der redet immer so komisch und der guckt mich so komisch an. Schaut der etwa von oben auf mich herab? Und dem anderen fällt das irgendwie auch auf, dass das Verhalten so ein bisschen komischer wird, auch von dem anderen. Und er fragt sich, was hat der denn? Was ist denn los mit dem? Und irgendwann kommt es zum großen Streit und Knall und eine jahrzehntelange Freundschaft ist kaputt. Und man spricht nicht mehr miteinander. Wie geht man damit um? Und es gibt, und das kann ich gleich zu Beginn auch versprechen dieser Predigt, es gibt einfach keine einfachen Antworten. Und das hat einen Grund. Und der Grund ist, dass wir Menschen fehlbar sind. Wir Menschen sind fehlbar. Das ist übrigens auch eine Kernüberzeugung des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube sagt, wir Menschen sind, wir sind total wunderbare, komplexe, faszinierende Wesen. Und wir sind total imstande, richtig was Schönes und Wunderbares und Faszinierendes auch auf dieser Erde zu erschaffen und zu tun. Aber genauso sind wir auch in der Lage, fürchterlich egoistisch zu sein. Selbstsüchtig zu sein, heuchlerisch zu sein, unaufrichtig zu sein. Wir scheitern. Das gehört zum Leben der Menschen dazu. Und da ist der christliche Glaube ganz realistisch. Und deswegen wird das immer wieder vorkommen, dass Beziehungen auch scheitern. Und trotzdem ist es kein Naturgesetz. Nicht irgendwie wie so der Regen, der immer wieder hier gerade im Norden des Landes Deutschland so über uns hier hinüberzieht, der immer wieder kommt. Man sagt dann, ach na ja, eine Beziehung, die gerade wieder kaputt gegangen ist. Es ist halt so, es passiert halt immer wieder. Na ja, ich kann ja irgendwie auch nichts dafür. Ne? Es passiert halt so. Ist auch falsch, ist auch nicht richtig. Deswegen gibt es durchaus Hilfen. Gott sagt ganz bewusst, Beziehungen habe ich in euer Leben reingestellt. Ihr seid es wert, Beziehungen zu führen und ihr sollt auch gute und sinnvolle und segensreiche Beziehungen führen. Und es gibt konkrete Dinge, die man tun kann, dafür zu sorgen, dass Beziehungen nicht erst in die Brüche gehen. Und ich habe so 5 Hilfen, ganz grundlegende Sachen, einmal mir rausgesucht. Die erste Hilfe, zuhören. Ich habe alles gegeben, ich habe bei Google eingegeben Ohr, Clipart und dann kam dieses Ohr heraus und ich habe es wundervoll abgezeichnet. Zuhören klingt erstmal total simpel, wenn wir das denn nur täten. Ich selber muss das immer wieder lernen und immer wieder die nächsten Schritte auch gehen. Zuhören, das heißt nicht nur irgendwie die eigenen Redepausen nutzen und im Kopf schon zurechtzulegen, was ich denn als nächstes wieder sagen möchte, sondern wirklich zuhören, interessiert bleiben an dem, was die andere Person sagt und was die eigentlich gerade aus ihrem Mund so herauskommen lässt. Nicht nur die Redepausen nutzen, Luft zu holen, sondern wirklich zuhören. Ich weiß, manchen Menschen wird das nachgesagt, dass sie das nicht so gut können. Menschen, die so südlich der Elbe leben. Gibt es da jemanden, der da herkommt oder der da so geboren wurde, aufgewachsen ist? Ein paar. Euch Südländern sagt man ja nach, so wenn ihr 10 Minuten lang mal nicht selber reden könnt, dass da ganz schwierige Sachen auftreten. Atemnot, Schweißausbrüche. Nein? Na, seid ehrlich. Und wir Norddeutschen, ihr anderen, also im Grunde die ganze Seite hier, wir haben es ja leichter, weil wir reden einfach sowieso schon nicht so viel, haben nicht so viel zu sagen und dann fällt das Zuhören vielleicht manchmal dann auch leichter. Nee, aber im Ernst, also zuhören ist wirklich wichtig in jeder Beziehung. Das ist die erste Hilfe. Die zweite Hilfe, die Welt aus der Sicht des anderen zu sehen versuchen. Oder ein bisschen einfacher formuliert, sich hineinversetzen in die andere Person. Das heißt, auch wenn das auch mal nur für einen Moment ist und auch wenn es manchmal schwierig ist, sich vorzustellen, wie sieht eigentlich die Welt aus der Perspektive des anderen aus? Wie fühlt sich das wohl an, in der Haut des anderen zu stecken? Was nimmt der wahr? Was sieht der? Wie denkt er das? Vielleicht hast du auch schon diese indianische Weisheit mal gehört, bevor du jemanden kritisierst, solltest du erst eine Meile in seinen Schuhen gehen. Ein alberner Kerl hat mal gesagt, ja genau, du musst erst eine Meile weit weg sein von dem Kerl, bevor du ihn kritisierst und seine Schuhe haben, damit er dir nicht hinterherlaufen kann, wenn du ihn kritisierst. So nicht ganz, aber ich glaube, da ist ein bisschen Wahrheit auch dran, dass man, wenn man jemanden kritisiert, sich auch versucht, sich vorzustellen, wie geht es denn dieser Person eigentlich? Und wo befindet die sich gerade so innerlich auch? Mal ganz praktisch, wie wäre das eigentlich, mir selber gegenüber zu sitzen auf dem Stuhl, auf dem der andere gerade sitzt? Wie sieht das Ganze dann aus? Wie sehe ich eigentlich aus der Sicht des anderen aus? Wie wirke ich vielleicht auch? Und vielleicht merke ich dann sogar an manchen Stellen, oh ja, ich selber bin ja eigentlich das Problem. Gar nicht die andere Person. So wie ich rede, so wie ich klinge, so wie ich auftrete. Vielleicht bin ich ja gar nicht im Recht, sondern vielleicht habe ich ja auch Mist gemacht. Das ist die zweite Hilfe, die Welt aus der Sicht des anderen sehen, sich hineinzuversetzen. Die dritte Hilfe, mit Worten behutsam umgehen. Mit Worten behutsam umgehen, weil Worte eine wahnsinnig große, tiefe Kraft haben. Ich wette mit euch, dass eigentlich, glaube ich, alle von euch sich an Worte erinnern können, die mal zu euch gesprochen wurden, die so richtig schön waren und die euch richtig gut gefallen haben. Oder Worte, die ganz prägend in eurem Leben waren, auf eine positive Art und Weise. Schön, dass du da bist. Ich hab dich gern. Ich mag dich. Ich liebe dich. Das hast du richtig gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und ich wette, genauso viele von euch können sich an Worte erinnern, die einem richtig wehgetan haben, die einen ganz doll verletzt haben. Mit dir kann man überhaupt nichts anfangen. Du schon wieder. Was kannst du eigentlich? Wer bist denn du? Für wen hältst du dich? Das bleibt haften. Deshalb mit Worten behutsam umgehen. Das heißt zum Beispiel, in einer Beziehung, wo es vielleicht immer mal wieder auch Streit gibt, mal versuchen, den anderen nicht zu beurteilen mit dem, was ich über ihn sage, sondern meine eigenen Gefühle zu benennen und zu bereden. Also nicht zum anderen zu sagen, du bist so egoistisch, du bist immer so gemein, du bist immer so blöd, sondern mehr zu formulieren, ich habe Schwierigkeiten damit, ich fühle mich nicht wohl damit. Mir tut es weh, was du da sagst und wie du dich verhältst. Das macht einen Unterschied, wie man das kommuniziert und wie man da miteinander redet. Und der Titel dieser dritten Hilfe deutet es auch schon an. Mit Worten behutsam umgehen. Worte, da geht es ums Reden. Nicht um diese ehrlich rausposaunende Art und Weise, auch nicht um dieses Explodieren, um diese explodierende Art und Weise, sondern um dieses gute Mittelmaß dazwischen. Überhaupt miteinander reden, behutsam die eigenen Wünsche und die eigenen Gedanken und Gefühle der Person, mit der man zu tun hat, mal auch offen zu legen. Daran zerbrechen viele Beziehungen, freundschaftlicher Art, Liebesart, dass nicht genannt und offengelegt wird, was ich mir von der anderen Person wünsche oder wo ich Schwierigkeiten mit habe. Bei Gott dürfen wir mit allem ehrlich sein und in jeder Hinsicht zu ihm kommen und in aller Offenheit Dinge mit ihm klären. Und ich glaube, das Gleiche gilt für normale weltliche Beziehungen auch, dass wir da auch offen und ehrlich Dinge benennen können und dürfen und auch sollen, weil die Wahrheit einen an der Stelle auch frei macht. Also behutsam das benennen. Die vierte Hilfe. Hilfe suchen von anderen. Wenn man merkt, das ist einfach nicht mehr zu bewältigen, dann ist das keine Schande, zu jemandem hinzugehen, der sich auskennt, der zuhören kann, der beraten kann und zu ihm zu sagen, ey, ehrlich gesagt, diese eine Beziehung, die ist mir wichtig, aber ich weiß weder ein noch aus. Vielleicht hast du mal einen kleinen Tipp für mich. Und es ist keine Schande, gerade auch dann, wenn man mal so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt. Klar, das kostet unfassbar viel Überwindung zu sagen, du, ich habe da irgendeine Schwierigkeit mit. Oder diese eine Freundschaft geht gerade völlig den Bach runter, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Klar, das ist schmerzhaft, weil das einem auch irgendwie zeigt, ich habe meinen Teil auch dabei gehabt und das ist irgendwie blöd. Aber es kostet, oder die Überwindung ist viel weniger harmlos im Vergleich zu dem Schmerz, der auftritt, wenn plötzlich so eine Beziehung wirklich in Scherben vor einem liegt. Dann ist die Überwindung viel, viel kleiner zu dem, was am Ende ganz schlecht rauskommen könnte. Deswegen lieber rechtzeitig mal Hilfe von außen suchen. Das kann professionelle Hilfe sein, das kann auch einfach sein, dass man zu selber einem guten Bekannten hingeht und da mal nachfragt. Es gibt in der freien Wildbahn viele Angebote und auch in der Gemeinde gibt es da ja viele Angebote für. Sei es ein Seelsorgeteam, ein Eheteam, auch ein Besuchsdienst oder ein Segnungsdienst steht ja für gewisse Art und Weise für Gespräche bereit. Schön und gut, sagen vielleicht manche jetzt, oder ihr kennt vielleicht manche, die auch so eine Art und Weise, wie ich es gleich formuliere, auch sagen und denken. Schön und gut, das klingt ja alles nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, bei mir ist das zu spät. Bei mir ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Und meine Beziehung oder diese und jene Beziehung ist schon längst gescheitert. Tut mir leid, bei mir ist das zu spät, deswegen klingen diese grundlegenden Ratschläge irgendwie wie Luxusratschläge. Für mich ist das jetzt zu spät. Ich weiß, dass es manchmal so ist und deswegen will ich so eine vorsichtige Frage stellen. Was wäre, wenn man neu anfangen könnte? Im Leben auch ganz allgemein. Wenn ich manchmal vor dem Computer sitze und so Tagträume habe, dann philosophiere ich so vor mich hin und manchmal denke ich mir, oh, so ein Computer ist ja manchmal eine schicke Angelegenheit. Wie schön wäre das, wenn man manche Dinge, die so ein Computer kann und an Funktionen hat, in das echte Leben übertragen könnte. Zum Beispiel die Funktion abmelden und unter einem neuen Namen anmelden. Das wäre doch mal nett, oder? So im echten Leben. Einmal abmelden und ganz neu. Das Problem ist ja, dass wenn man von einer gescheiterten Beziehung kommt, dass man da sich vielleicht wahrscheinlich mehr oder weniger irgendwie irgendwann auch von erholen kann. Aber dass bei vielen, vielen Menschen das Gefühl da ist, dass der Makel irgendwie bleibt. Da bleibt eine Stelle in der eigenen Lebensgeschichte, die kann ich nicht mehr ändern. Und manche denken sich dann, oh, wenn ich mein Leben doch nur ein paar Monate, ein Jahr, vielleicht sogar 10 Jahre zurückdrehen könnte, wie schön wäre das? So wie beim Computer die Funktion rückgängig machen. Steuerung Z. Was, wenn das gehen würde im echten Leben? Steuerung Z. Was, wenn das nicht das Ende wäre? Was, wenn ein Neuanfang möglich ist? Und der christliche Glaube sagt, das geht. Tatsächlich, ein Neuanfang ist möglich. Nicht so, dass man etwas ungeschehen machen kann, was da passiert ist. Es geht auch nicht darum, die Schmerzen, die vielleicht so eine gescheiterte Beziehung mit sich bringen, irgendwie zu verneinen und zu leugnen. Es geht auch nicht darum, Schuld zu leugnen, die mit einer gescheiterten Beziehung oft einhergehen. Sondern es geht darum, Schuld und Schmerz zu nehmen, diese schwere Last, die wir mit uns rumschleppen, und die dann vor Gott abzuladen und hinzubringen und ihm zu geben. Und dann von Gott zu hören, du kannst nochmal ganz von vorne anfangen. Der christliche Glaube sagt, der Gott, an den wir glauben, ist ein Spezialist für Neuanfänge. Gott ist ein Spezialist für Neuanfänge. Er ist ein Spezialist für zweite Chancen. Von Gott glauben wir ja, dass wir ihm an einer ganz besonderen Stelle begegnen können, und ihn sehen können. Wir glauben, Gott ist nicht irgendwie und irgendwo, sondern er ist in Jesus und er ist wie Jesus. Wenn wir Jesus anschauen, dann können wir Gott ins Herz schauen. Und Jesus sagt an einer Stelle in der Bibel, kommt her zu mir, alle, die ihr müde seid und unter eurer Last leidet. Ich will euch eure Last abnehmen. Kommt her, alle, die ihr müde seid und unter eurer Last leidet. Ich will euch aufatmen lassen. Das heißt im Grunde genommen, Jesus bietet uns an, gebt mir eure Schmerzen, Gebt mir eure Schuld. Ich sehe, was passiert ist. Ich sehe, was dir wehgetan hat. Ich sehe, wo andere Menschen dich verletzt haben. Ich sehe sogar, wo du anderen Menschen wehgetan hast. Das alles hat auch mir wehgetan, sagt dieser Jesus. Und weißt du was? Du kannst das alles bei mir abladen. Du kannst ganz von vorne anfangen. Denn ich sage dir, dass ich dich liebe. Dein Wert ist für mich unendlich. Und niemand und nichts, nicht einmal du selbst, kannst irgendetwas von diesem Wert wegnehmen. Gott ist ein Spezialist für zweite Chancen. Und meine Behauptung, eigentlich meine persönliche Gewissheit, ist folgende: Mich wirklich lösen zu können von negativen Erfahrungen in Beziehungen, die ich da gemacht habe, wirklich frei zu werden, das geht erst dann, wenn ich anfange zu vergeben. Das ist meine Behauptung. Vergebung. Vergeben heißt nicht kleinreden. Vergeben heißt nicht zu sagen, ach, das war ja gar nicht so schlimm, lassen wir mal fünfe gerade sein. Heißt auch nicht zu sagen, ach, das muss man im Zusammenhang sehen, wie das passiert ist, das Klima, seine Erziehung, die Gesellschaft. In Wirklichkeit war das ja gar nicht so. Nee, Vergebung heißt nicht kleinreden, sondern Vergebung heißt, dass ich mit einem Menschen so umgehe, wie Gott mit mir umgeht. Vergebung heißt, dass ich sage, nein, das war nicht in Ordnung, was geschehen ist. Das war nicht in Ordnung und es lässt sich auch nicht verharmlosen. Das hat mir wehgetan und es gibt an vielen Stellen auch irgendwie keine richtige Entschuldigung dafür. Aber ich will nicht zurückzahlen. Ich werde nicht in gleicher Münze zurückzahlen, sondern ich halte daran fest, so schwer mir das fällt, dein Wert als Mensch bleibt bestehen. Auch ich gebe dir diesen Wert, den Gott dir gibt. Und ich vergebe dir meinen Zorn und meine Wut und meinen Kummer und meine Verletzung dir gegenüber lasse ich los. Genauso geht nämlich Gott mit uns um. Und wenn man das erlebt, dann kann man auch in die Lage kommen, so mit anderen Menschen umzugehen. Und dann wird tatsächlich Unmögliches in Beziehungen wieder möglich. So wie wir das in der Lesung auch ganz zum Schluss, der letzte Satz, gehört haben. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das ist die fünfte und letzte Hilfe. Lade Gott in deine Beziehungen ein und lebe Vergebung. Lade Gott in deine Beziehungen ein und lebe Vergebung. Das will ich gar nicht mehr groß ausführen. Vieles habe ich schon dazu gesagt. Geh mit Gott dadurch, durch alle deine Beziehungen. Nimm ihn da mit hinein. Bete für deine Beziehung. Frag dich immer wieder, was würde Jesus eigentlich tun? Wie würde er mit ihm oder ihr umgehen? Was würde er sagen? Was würde er tun? Auf welche Art und Weise würde er eigentlich zuhören? Wie würde er seine Liebe zeigen? Wie würde er Dinge ansprechen? Wie würde er Fragen stellen? Und dann immer wieder bete für deine Beziehungen, die du hast, in allen möglichen Facetten, sei es Arbeitsbeziehungen, Hobbybeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Liebesbeziehungen, immer wieder beten und vor Gott dann auch bringen. Lebe aus Gottes Liebe heraus, sodass du immer mehr fähig wirst, diese Liebe an andere Mitmenschen auch weiterzugeben. Bring Gott ins Gespräch. Tausch dich darüber aus, was eigentlich Gottes Ansichten und Anweisungen auch sind für so Beziehungen. Klär gemeinsame Berufungen, gemeinsame Ziele. Ja, auch sogar mit den Nichtchristen, mit denen du in Beziehung stehst. Lebe Vergebung. Vergib dir, wenn du Mist gebaut hast, das heißt, trag das zu Gott, bitte ihn um Vergebung und er vergibt dir und vergib den anderen Personen immer wieder. Im Grunde geht es in allen Beziehungen darum, so zu handeln, wie die Jahreslosung, das Motto für 2021, das sagt. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie können Beziehungen gelingen? Mit grundlegenden Basics, mit Zuhören, mit einem Hineinversetzen, mit behutsamen Worten, mit der Hilfe von anderen und vor allen Dingen mit Vergebung und Gott, dem Spezialisten für Neuanfänge und zweite Chancen. Und vor allen Beziehungen ist es wichtig, das richtige Vorzeichen zu setzen. Das richtige Vorzeichen ist das Kreuz. Nämlich zu sagen, es gibt weltliche Beziehungen, ja, und die sind gut und die sind wichtig. Aber erwarte nicht von diesen Beziehungen, die du führst und in denen du steckst, dass sie dich erfüllen und alle deine Sehnsüchte stillen. Auch daran scheitern viele Beziehungen, dass ich von anderen Menschen erwarte und denke, die müssen mir doch jetzt was Gutes tun, die sind doch für mich da, die müssen mir was leisten, mir was geben, damit es mir gut geht. Und das ist Quatsch, weil das nicht stimmt, weil diese Menschen niemals unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche zutiefst erfüllen werden. Der Einzige, der das tut, ist Gott selber. Das heißt, vor jede Beziehung müsstest du das Kreuz stellen als erstes, an die erste Stelle, weil Gott es ist, der an die erste Stelle gehört. Das ist diese eine Beziehung, die am allerwichtigsten ist und aus der alle anderen Beziehungen sich auch ableiten und dann folgen. Lass Gott Gott bleiben und stell ihn an die erste Stelle und erwarte und erhoffe von ihm all das, was du manchmal denkst, was andere Menschen dir geben sollten. Das sorgt für Entlastung und das sorgt auch für Demut im Umgang mit den anderen Menschen, weil man weiß, ja, das ist gut, dass die da sind und ich freue mich darüber, aber die müssen mir nicht alles geben. Gott wird es tun. Amen.